Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Damit geht es los mit unseren Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Man sieht oft etwas 100-mal, 1000-mal, ehe man es zum ersten Mal wirklich sieht. Das hat Christian Morgenstern gesagt. Vielleicht haben Sie schon das eine oder andere über Kühlungsborn an der Ostsee gehört. Heute aber werden wir Ihnen was ganz Besonderes bieten. Andrea Stopp ist am Mikrofon. Kommen Sie erstmal rein. Für den Rest sorgen wir. Willkommen zum Sonntagsspaziergang. Nochmal herzlich willkommen zum Sonntagsspaziergang. Was haben wir heute vor mit Ihnen? Wir werden nach Teneriffa reisen, dorthin, wo Alexander von Humboldt despektierlich, könnte man sagen, ein wenig geübt hat für seine weiteren Forschungsreisen. Er ist auf den Vulkan Teide gestiegen. Das werden wir sozusagen beobachten. Tourismus in Sierra Leone, von diesem Land hören wir sehr, sehr wenig. Daher heute ein Bericht über die Surfstrände, denn die gibt es dort. Mystisches aus Irland haben wir Ihnen vorbereitet. Und zum Schluss sollten Sie brunchen und Kaffee dazu trinken. Es muss sein, in Vietnam trinkt man sehr gerne auch einen Kaffee. Der ist aber hergestellt aus Produkten, die aus dem Katzendarm kommen. Ist nicht schlimm, hören Sie sich's nachher auf jeden Fall an. Zunächst aber ins Ostseebad Kühlungsborn feiert die erste urkundliche Erwähnung vor 800 Jahren genau. Damals wurde auch die evangelische Kirche des Ortes gebaut und aus diesem Anlass hat der Pfarrer dort für Einheimische und Besucher einen historischen Lehrpfad errichtet, der Geschichten aus der Vergangenheit erzählt und viele Fragen beantwortet. Wussten Sie zum Beispiel, woher der Begriff Abkanzeln kommt? Nach der Reformation ließen die mecklenburgischen Landesherren ihre Gesetze und Verordnungen durch die Pfarrer von der Kanzel verkünden. Aha. Wie ist das Badewesen an der Ostsee entstanden und warum hat man in Küstenorten Strandvögte eingesetzt? Regina Kusch, meine Kollegin, ist in die Geschichte von Kühlungsborn eingetaucht und hat Antworten gesucht.
Es gibt ein Gesetz, das 1185 erlassen wurde vom damaligen Fürsten, der gesagt hat, was an Land angespült wird, das gehört den Eigentümern. Und hat gesagt, dass alle die bestraft werden, die sich das unrechtmäßig aneignen. Und hat Strandvögte eingesetzt. Wenn was angeschwemmt wurde, das zu einem Schiff gehört hat, nahmen die das in Gewahrsam. Und dann hat der Strandvogt das in der Nähe der Kirche oder auf dem Friedhof gelagert. Wenn man in der Kirche stiehlt, das ist dann absoluter Frevel. Gestohlen wurde dann eigentlich im Mittelalter von dem, was da gelagert worden ist, in der Kirche nichts.
Die aus massiven Feldsteinen gemauerten Kirchen galten als sicherster Ort der mecklenburgischen Stranddörfer, erklärt der Heimathistoriker Jürgen Jahnke. So wie die St. Johanneskirche in Kühlungsborn-Ost. Damals gab es hier nur ein Fischerdorf namens Brunshaupten, das vor 800 Jahren erstmals urkundlich erwähnt wurde. Vermutlich veranlassten die Nonnen eines benachbarten Klosters zu dieser Zeit den Bau der kleinen Kirche, die im Laufe der Jahrhunderte immer wieder verändert wurde, erzählt Pfarrer Matthias Borchert.
Wir gehen jetzt durch den Holzturm, das ist ein ganz schlichter Holzturm, der wurde damals vor dieses Gebäude, was viereckig war, aus Feldstein gebaut worden ist, romanischer Baustil davor gesetzt, 15. Jahrhundert. Und nach der Renovierung 2011, 2012 haben wir den Eingang freigelegt, sodass man hier schön in den Turm hineingucken kann, die alten Balken sieht und auch teilweise, wann die Balken geschlagen wurden. 1797 steht hier dran. Also aber es wurde im 15. Jahrhundert, musste ein Turm da gewesen sein, denn wir haben eine Glocke, eine kleine Bronzeglocke von 1495. Die hängt oben noch drin und daher nimmt man an, der Turm wurde immer wieder erneuert, aber da muss um den 15. Jahrhundert ein Turm gestanden haben schon.
Matthias Borchert arbeitet auch als Urlauberseelsorger. 2,5 Millionen Übernachtungen hat Kühlungsborn im vergangenen Jahr gezählt. Viele Besucher haben die kleine Feldsteinkirche, die eine Station des Ostsee-Radwanderweges ist, besichtigt.
Vielleicht muss man auch sagen, dass diese Kirche auch die erste Radwegekirche gewesen ist hier in Mecklenburg. Und deswegen liegen hier auch immer solche Texte aus, zum Nachdenken, meditative Texte. Und wir haben auch eine Hütte, wo man sich dann hinsetzen kann auf unserem Gelände und frühstücken kann. Wir haben das Angebot, dass Fahrradreparatur da ist. Und das nehmen auch viele wahr und kommen in die Kirche rein.
Die ersten Badegäste kamen Ende des 19. Jahrhunderts nach Brunshaupten. 1884 wurden 149 Urlauber gezählt und das aufstrebende Seebad erhielt gute Kritiken.
Wenige Ortschaften am Gestade des Meeres sind von so vielem landschaftlichem Reiz umgeben wie dieser Ort. Wenn man von Kröpelin kommt, passiert man den Dietrichsäger Berg, einen der größten und vielleicht romantischsten Höhenzüge Mecklenburgs, von welchem man eine weite, wahrhaft idyllische Sicht hat auf das unendliche Meer und auf das mit kräftigen Buchenwäldern und herrlichen Äckern versehene Land, das nicht mit Unrecht der Garten Mecklenburgs genannt wird.
Der Kröpeliner Anzeiger empfahl 1882 eine Wanderung durch die Kühlung, von der eine Sage erzählt, dass dort Riesen lebten, die sich vorgenommen hatten, die Ostsee zuzuschütten. Aber als sie merkten, dass das ein aussichtsloses Unterfangen war, gaben sie auf und ließen frustriert ihre Steine, Erdmassen und Felsbrocken fallen. So entstand ein 23 Kilometer langes, hügeliges Waldgebiet.
Kühlung kommt eigentlich von Kappeln. Und wenn ein Segler sagt, wir haben heute Kappelwellen, dann sind es so ganz kleine Wellen. Und übertragen Sie das einmal auf diese Moränenlandschaft, dann ist das bergig, aber nur so ein bisschen bergig. Und so ist aus diesem Wort Kappeln Käbelung und dann später Kühlung geworden. Hat also nichts mit kühl oder kalt zu tun.
Jürgen Jahnke und Matthias Borchert haben für die 800-Jahr-Feier der Kirche für Urlauber und Einheimische einen historischen Lehrpfad angelegt, der die Entwicklung vom Fischerdorf zum größten Seebad Mecklenburgs dokumentiert. Dort erfährt man auch, dass der Badebetrieb 1880 durch die Initiative des Pfarrers gefördert wurde. Immer mehr Einheimische vermieteten Zimmer und es entstanden die ersten Badeanstalten, in denen Männer und Frauen getrennt in die Ostsee eintauchen durften. Das großherzogliche Amt in Bad Doberan erließ Regeln für den Badebetrieb und der Ostseebote veröffentlichte Badeempfehlungen.
Bei heftigen Gemütsbewegungen bade nicht. Nach reichlichem Genuss von Speisen und besonders von geistigen Getränken bade nicht. Den Weg zur Badeanstalt lege in mäßigem Tempo zurück. Entkleide dich langsam, gehe dann aber sofort ins Wasser. Nach dem Baden reibe den Körper zur Beförderung des Blutumlaufes. Kleide dich rasch an und mache dir mäßige Bewegung.
Ins Meer gelangte man mit Hilfe von Badekarren, einer Erfindung aus England. Diese fensterlosen hölzernen Umkleidekabinen auf Rädern standen am Strand und wurden von Pferden ins Wasser gezogen. Die Kurgäste betraten sie in Straßenkleidung, konnten sich darin umziehen und über eine Treppe auf der Rückseite vor neugierigen Blicken geschützt ins Meer gelangen. Obwohl die Badebekleidung im 19. Jahrhundert sehr züchtig war, galt es als anstößig, wenn eine Dame beim Schwimmen zu sehen war. Heute fällt Kühlungsborn vor allem durch seine Bäderarchitektur auf. Wandernde Zimmerleute kamen zum Aufbau des wachsenden Seebads in die Mecklenburger Bucht und hinterließen in den geschnitzten Giebeln und Balkonen Zeugnisse ihres handwerklichen Könnens. In der Ostseeallee reihen sich etwa 40 Hotelvillen aneinander, die alle zwischen 1904 und 1906 gebaut wurden.
So sehen Sie also heute hier Verzierungen, die eigentlich mehr aus dem Süden Deutschlands oder aus der Schweiz kommen. Die schönen Holzverzierungen haben die Handwerker mitgebracht. Das kannte man hier eigentlich nicht. Aber die floralen Elemente sind da, Tiere, Wassertiere, die Pflanzenwelt des Ozeans sind da. Natürlich auch Schmuckelemente, die aus der Romantik kommen oder aus der Klassik kommen. Alles ist eigentlich vorhanden und frei konnte man sich in dieser Zeit entfalten.
Ich begrüße Sie alle hier in Kühlungsborn, im größten Ostseebad von Mecklenburg. Kühlungsborn ist aus drei Orten entstanden. Einmal haben wir so ein kleines Landgut, das ist Fulgen. Dann haben wir Brunshaupten, in dem Ortsteil befinden wir uns jetzt. Und wenn wir dann noch 3 Kilometer weiter wandern, kommt Ahrensee dazu.
Tilly Hendes beginnt ihre Stadtspaziergänge gerne in Kühlungsborn-Ost an der Seebrücke, nimmt dann Kurs auf die Ostseeallee und plaudert dabei von alten Zeiten.
Als diese Verbindungsstraße um 1900 angelegt wurde, war ein Herr von Bülow in Bad Doberan im Domanialamt tätig, das ist das Landwirtschaftsamt. Dann hat man ihm zu Ehren diese Verbindung von Ost nach West Bülow-Weg genannt. Dann kam in Berlin die Stalin-Ära, da hieß dann unsere Straße auch Stalinallee. Stalinallee, Kühlungsborn, die haben sich an den Kopf gefasst und gesagt, wieso denn Stalinallee? Wir haben doch nur auf einer Seite Bäume, das ist doch keine Allee. Aber nein, man hat sich wieder nach Berlin orientiert und so ist es dann die Stalinallee geworden. Dann war nachher die Stalin-Ära zu Ende. Da wurde es Straße des Friedens. Hieß es dann bis zur Wende.
Gut 4 Kilometer vom Yachthafen im Osten, vorbei an 2 Konzertgärten bis zum Baltikplatz im Westen, erstreckt sich die Strandpromenade. Rechts ist sie gesäumt vom Meer und auf der linken Seite von einem Streifen mit Laubbäumen, hinter dem die rekonstruierten Bädervillen leuchten. Sie heißen Astoria, Hubertusburg, Schloss am Meer oder Haus Letizia und haben alle eine bewegte Vergangenheit. So wie die Wilhelmine. Ein Fischer baute sie Ende des 19. Jahrhunderts als Pension für Badegäste und gab ihr den Namen seiner Frau. Nach dem Krieg wurde das Haus zum Lazarett umfunktioniert. Zu DDR-Zeiten nutzte es der Freie Gewerkschaftsbund FDGB als Ferienheim und vor 5 Jahren wurde die Jugendstilvilla an der Seebrücke ein Modegeschäft. Das Haus Westfalia ist eines der wenigen Hotels, das heute noch mit Familientradition seit 1903 wirbt.
Das waren Schuster, die kamen hier aus der Umgebung und die haben dann dort das als Hotel bauen lassen, haben als erstes aus Westfalen Gäste aufgenommen und schon haben sie das Haus Westfalia genannt. Und so ist jetzt schon in 4. Generation haben sie dieses Hotel. Aber natürlich auch zu DDR-Zeiten hatten sie es an den FDGB für wenig Geld verkauft und haben es jetzt nach der Wende wieder zurückkaufen können.
Andreas Bartelmann führt das Kaufhaus seines Großvaters in Kühlungsborn-West, indem er maritime Andenken verkauft und Strandkörbe vermietet. Er besitzt eine Sammlung historischer Fotografien vom Leben an der Ostsee, die sich seit mehreren Generationen im Familienbesitz befinden. Eine hängt im Schaufenster der 4-geschossigen Villa. Auf der posiert sein Ururgroßvater, der Korbmachermeister Wilhelm Bartelmann, im schwarzen Anzug mit Hut und Fliege, zusammen mit seiner Familie in einem Strandkorb. Ehefrau Elisabeth im hochgeschlossenen schwarzen Kleid, Tochter Erna in weißer Bluse, langem Rock und Schnürstiefeln und die Söhne Hans, Albert und Max mit steifen Krägen und Knickerbockerhosen. Vor gut 135 Jahren soll Wilhelm Bartelmann für eine adlige Dame aus Rostock-Warnemünde den ersten Strandkorb erfunden haben.
Anfangs auch Strandstuhl genannt, weil es wirklich ein aufrechtstehendes Wäschekorb-ähnliches Modell war, wo man sich reinsetzen kann, gefertigt. Und seinerzeit war es ja so, dass die Leute sich nicht unbedingt in die Sonne legen, so wie wir das heute ganz gerne machen, sondern die feinen Damen, die dann die Sommerfrische an der Ostsee genossen haben, brauchten halt so einen Korb, damit sie vor allzu viel Wind und Sonne geschützt sind. Und dann war der Strandkorb geboren.
Da er sich seine Erfindung nicht patentieren ließ und die Nachfrage groß war, produzierten bald auch andere Korbmacher Strandkörbe, die heute im Sommer das Bild an den Ostseestränden prägen. Mit dem zunehmenden Tourismus expandierten die konkurrierenden Seebäder Brunshaupten und Arendsee. Brunshaupten war ein quirliger Badeort, in dem sich die Urlauber in den zahlreichen Restaurants und Cafés drängten oder beim Tanz amüsierten. Arendsee galt als eine vornehmere und ruhige Adresse. Obwohl die beiden Orte nahtlos ineinander übergingen, gab es keine ernsthaften Bestrebungen, sich zu einem Seebad zu vereinigen. Das schließlich aus Fulgen, Brunshaupten und Arendsee Kühlungsborn wurde, hatte politische Hintergründe. 1938 ordneten die Nationalsozialisten die Zusammenlegung an, um die Urlauberströme dorthin zu lenken und sie von Gebieten fernzuhalten, die sie für ihre Kriegsvorbereitungen brauchten.
In Boltenhagen entstand ein Flugfeld, damit man dort Kriegsflugzeuge mit Bomben und mit Munition bestücken konnte. In Warnemünde gab es schon die Arado-Flugzeugwerke und in Marinea, im Stadtteil von Rostock, waren die Heinkel-Werke. Diese haben ja nicht nur Flugzeuge gebaut, sie mussten auch Probe fliegen. Und das wollte man natürlich nicht den Urlaubern zeigen. Gehen wir weiter nach Swinemünde, schon zu kaiserlichen Zeiten ein wichtiger Kriegshafen in der Ostsee. Und die Nazi haben diesen Hafen ausgebaut. Hier wurden die U-Boote entmagnetisiert, damit sie nicht von feindlichen Flugzeugen geortet werden konnten. Und deshalb musste der schöne Strand von Swinemünde entvölkert werden.
Im April 1938 verliehen die Nazis den 3 Gemeinden die Stadtrechte und einen neuen Namen.
Es musste ein Name sein, der mit Mecklenburg und auch mit dem Germanischen irgendwie zusammenhängt. Es sollte irgendwas mit Quelle, sollte irgendetwas mit der Landschaft zu tun haben. Die Kühlungsstadt, das klang nicht gut. Da hat man sich erinnert, dass in Brunshaupten die Kubanze durchfließt. Und dieser kleine Bach, Kubanze, slawischer Name, konnte natürlich nicht im Namen vorkommen, damals zur Nazi-Zeit, aber heißt übersetzt Quelle. Sodass es also dann logisch war, dass es Kühlungsborn heißt und nicht Kühlungsquelle, das klingt nicht, sondern Kühlungsborn.
Nach dem Krieg mussten die Hoteliers statt Sommerfrischlern Flüchtlingsströme aus Ostpreußen, Pommern und dem Sudetenland einquartieren.
1945 im Dezember hatten wir ungefähr 11.000. 3.800 Einwohner hatten wir und die Pensionsbesitzer wussten, da kommt eine Familie mit 6, 7 Leuten in ein Zimmer und die müssen dann noch kochen, waschen. Dann sind meine Möbel nach einem Jahr nicht mehr brauchbar. So, dass sie die Möbel zum Beispiel dann in den Kellerräumen untergebracht haben, auf dem Boden versteckt hatten, damit sie wieder, wenn die Flüchtlinge abziehen, sofort Gäste aufnehmen können. Und dann stellen Sie sich bitte vor, diese ganzen Hotels waren für Sommergäste ausgelegt und nicht für das ganze Jahr. Es fehlten also Öfen, es fehlten Herde, es fehlte Holz. In dieser Zeit ist die Seebrücke bei uns abgebaut worden. Und der Stadtwald war leer gepflegt. Alles, was an Holz, an Bänken da stand, wurde einfach verheizt.
Hallo Teilnehmer, melden Sie sich. Handelt es sich um einen Grenzdurchbruch? Bitte melden Sie Standort und Beteiligte.
Wie ein Mahnmal ragt an der Strandpromenade ein alter Seegrenzbeobachtungsturm aus Beton empor. 27 Wachtürme wie dieser standen einst an der Ostseeküste der DDR, erklärt Lutz Tamm, ehrenamtlicher Mitarbeiter des Grenzturmmuseums.
BT-11, Beobachtungsturm, 11 Meter hoch. Was wir hier noch original haben, die Antenne, die hier rüber ist, zum Marinehafen nach Warnemünde-Hohe-Düne. Dann haben wir oben noch einen Scheinwerfer, der nachts das Küstengebiet ableuchtete, Reichweite 10 Kilometer. Die Türme standen immer im 10 Kilometer Abstand. Also man konnte den anderen in die Kanzel leuchten, ob der Tee oder Kaffee drin hatte.
Wer sich die schmale Stahlleiter hinauftraut, wird bei klarer Sicht aus 15 Metern Höhe mit einem Blick bis nach Dänemark belohnt.
Schöne Aussicht. Da konnte, glaube ich, keiner entkommen.
In einem kleinen Museumsbau neben dem Turm dokumentiert eine Ausstellung abenteuerliche Fluchtgeschichten. Mit Schlauch- und Fischerbooten, auf Luftmatratzen, schwimmend oder zu Fuß über die gefrorene Ostsee, immer wieder haben Waghalsige versucht, von Kühlungsborn aus die DDR zu verlassen. Für Museumsleiter Knut Wieg ist es eine Genugtuung, dass der Turm jetzt öffentlich zugänglich ist.
Ich bin hier groß geworden am Wasser. Wir haben getaucht, gesegelt, Fische gefangen. Und dann mit Mal 1961, da war der Vorhang zu, da kam die Mauer, da war nichts mehr mit Tauchen und Segeln. Und dann entstanden diese Türme an der Grenze, einer nach dem anderen. Nachts die Scheinwerfer, die leuchteten über den Strand. Am Tag war es noch ein Ostseebad, aber nachts war es den Tod. Sie müssen sich vorstellen, Sie sitzen da als Liebespaar oder wollen die Nacht genießen und mit Mal steht da einer mit der Maschinenpistole und sagt, weisen Sie sich aus, Papiere.
Nach der Wende wurde Knut Wieg Bürgermeister von Kühlungsborn und verhinderte den Abriss des Grenzturms.
Und später, als ich nicht mehr Bürgermeister war, haben wir einen Verein gegründet und irgendwann auch das Museum zugebaut. Und wenn man die Gästebücher liest, die Leute erkennen das sehr an, egal wer das ist, ob das Flüchtlinge sind, Grenzer, Grenzhelfer, Leute vom Bundesgrenzschutz, alle freuen sich, dass wir das dokumentieren, ohne zu polemisieren. Jeder möchte immer seine Erlebnisse erzählen, die er da gehabt hat. Das ist hochinteressant.
Hier haben wir den sogenannten Baltikplatz. Und diese super neobarocke Villa, das ist das schönste Haus von Kühlungsborn gewesen. Das ist damals 1912 von einem jüdischen Ehepaar gebaut worden. Er Justiziar und sie soll aus der Familie der Rothschilds kommen. Wir als Kühlungsborner haben immer gesagt, das ist unsere Hausmann-Villa, alles mit Marmor, die Marmor-Villa.
Die Villa Baltik mit einem geschwungenen, reich verzierten Giebel, einem Glasdach, säulengestützter Veranda und einem runden Eckturm war eins der prachtvollsten Häuser an der deutschen Ostseeküste. Die kinderlose Margarete Hausmann vererbte es der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums in Berlin, die dort 1931 ein Erholungsheim für jüdische Akademiker eröffnete. 1935 brachte die Goebbels-Stiftung für Bühnenschaffende das Anwesen in ihren Besitz und entfernte die Grabpyramide der Hausmanns. Nach Kriegsende wechselte das Haus mehrmals die Besitzer, bis es der FDGB übernahm. Mit einer Meerwasserschwimmhalle, einem Restaurant und einer Nachtbar wurde die Villa Baltik in den 70er Jahren zu einem Renommierobjekt.
Da ist sogar Wachsfigurenausstellung drin gewesen, dann war Disco drin.
Ich erinnere mich, ich habe dort meinen 50. Geburtstag gefeiert. Herrlich, in der Bar oben mit einem Disc-Jockey. Man konnte nach draußen treten, auf die Terrasse.
Überwältigend, ne? Es sind prachtvolle Räume. Das Treppenhaus, links und rechts ein großer Löwe, der sie da begrüßte mit Marmor, die Treppe hoch. Ne? So Treppenhauskonzert da, Pianokonzert, erinnere ich mich noch gut.
Nach der Wende stand die Villa Baltic fast 30 Jahre leer, verfiel und wurde zum Ärgernis vieler Kühlungsborner, die daraus gerne ein Kurhaus gemacht hätten. Kürzlich erwarben Oldenburger Investoren den maroden Prunkbau. Allerdings ist noch unklar, wie der künftig genutzt werden soll. Jürgen Jahnke setzt sich dafür ein, dass die Hausmanns nicht aus der Kühlungsborner Stadthistorie verschwinden. Stolpersteine und eine Gedenktafel an der Stelle, wo einst der Grabstein stand, sollen an die erinnern, die eines der schönsten Häuser der Mecklenburger Bucht errichten ließen.
Wenn doch bloß ein Schilling will, kriegen wir ein, dann bliff ich's dann. Kriegen wir zwei, dann wollt wir gern. Kriegen wir drei, dann wünschen wir Glück, da die Köck schmiede Pann und den Schoss den flücht.
Von der Gruppe Quart waren das Rummelpott-Verse von der mecklenburgischen Ostseeküste aus dem 18. Jahrhundert. Die wurden von Jugendlichen gesungen, um Geld oder Bier zu erbetteln. Bester Badeort an der Ostsee, 800 Jahre Kühlungsborn. Regina Kusch hat uns berichtet. Winde wehen, Schiffe gehen. Diese Winde wehen uns an die Gestade der Kanaren. Auf Teneriffa werden wir gleich Alexander von Humboldt begegnen.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Reisen ist fatal, hat Mark Twain gesagt, aber wir müssen den Satz zu Ende hören. Reisen ist fatal für Vorurteile, Bigotterie und Engstirnigkeit. Willkommen zum Sonntagsspaziergang, zweiter Teil. Weiter am Mikrofon, Andreas Stopp.
Thank you.
In diesem Jahr wird ja Alexander von Humboldts 250. Geburtstag gefeiert. Sie erinnern sich vielleicht, wir hatten auch im Sonntagsspaziergang Humboldt schon begleitet auf seinem Weg durch Franken. Nun aber geht es nach Teneriffa, denn bevor er sich nach Südamerika zu einer der bedeutendsten und abenteuerlichsten Forschungsreisen des 19. Jahrhunderts aufmachte, segelte er 1799 mit einem spanischen Schiff nach Teneriffa. Er erkundete zusammen mit dem französischen Arzt und Botaniker Aimé Bonpland fast eine Woche die Insel und bestieg den Teide, Spaniens höchsten Berg. Er schläft in einer Höhle, er bestimmt Pflanzen und klettert eben bis auf den Gipfel des Vulkanberges. Der zum Teil strapaziöse Aufstieg war eine Vorbereitung auf die Besteigung weitaus größerer und höherer Berge in Südamerika. Helge Strömer berichtet uns.
Atlantikwellen rauschen an die Vulkanfelsen im Nordwesten der kanarischen Insel Teneriffa. Als Alexander von Humboldt hier vor 220 Jahren wanderte, muss die Gegend zwischen Santa Cruz und dem Orotava-Tal ein wunderschöner Garten gewesen sein. Abseits der von Touristen bevölkerten Orte ist es auch heute noch eine grüne, mit Blumen und Palmen bewachsene Gegend. Die Naturliebhaberinsel lädt zum Wandern ein. Bei gutem Wetter zeigt sich die Spitze des Pico del Teide mit 3718 Metern Spaniens höchster Berg. Der Gipfel ragt aus einem Urkrater, einer bizarren Vulkanlandschaft, steil in den Himmel. Während er sich noch auf der spanischen Corvette Pizarro aufhielt, beschrieb Humboldt bereits den ersten Anblick des Berges.
Wir sahen nur den Zuckerhut. Sein Kegel hob sich vom reinsten Himmelsblau ab, während schwarze, dicke Wolken den übrigen Berg bis auf 3500 Meter Höhe einhüllten. Der Bimsstein, von den ersten Sonnenstrahlen beleuchtet, warf ein rötliches Licht zurück, dem ähnlich, das häufig die Gipfel der Hochalpen färbt. Allmählich ging dieser Schimmer in das blendendste Weiß über, und es ging uns wie den meisten Reisenden. Wir meinten, der Pik sei noch mit Schnee bedeckt.
Die Gruppe um Humboldt, der Arzt und Botaniker Aimé Bonpland und einheimische Bergführer machten sich auf den Weg zum Teide. Mit seinen kanarischen Begleitern war Humboldt jedoch unzufrieden. Er ärgerte sich, dass sie die Steine, die er für Forschungszwecke sammelte, Obsidian- und Bimssteine, heimlich wegwarfen, um sie nicht tragen zu müssen. Überhaupt waren sie schlecht ausgerüstet, um Kälte und Wind zu trotzen.
Zwei überhängende Felsen bilden eine Art Höhle, die Schutz gegen den Wind bieten. Obgleich es Sommer war und der schöne afrikanische Himmel über uns, hatten wir doch in der Nacht von der Kälte zu leiden. Das Thermometer fiel auf 5 Grad. Unsere Führer machten ein großes Feuer von dürren Zweigen an. Ohne Zelt und Mäntel lagerten wir uns auf Haufen verbrannten Gesteins. Wir hatten noch nie eine Nacht in so bedeutender Höhe zugebracht und ich ahnte damals nicht, dass wir einst in Städten wohnen würden, die höher liegen als die Spitze des Vulkans, den wir morgen vollends besteigen sollten.
In seinen Reisebüchern beschrieb Humboldt die Natur in anschaulichen Bildern. Neben zahlreichen wissenschaftlichen Ausführungen zeigte er auch immer wieder seine erzählerische, literarische Seite.
Ein sehr starker Nordwind jagte die Wolken. Von Zeit zu Zeit brach der Mond durch das Gewölk und seine Scheibe glänzte auf tief dunkelblauem Grunde. Im Angesicht des Vulkans hatte diese nächtliche Szene etwas wahrhaft Großartiges. Der Pik verschwand bald gänzlich im Nebel, bald erschien er unheimlich nahe gerückt und warf wie eine ungeheure Pyramide seinen Schatten auf die Wolken unter uns.
Um 3 Uhr morgens brach die Gruppe im trüben Schein einiger Fackeln zur Spitze auf. Ausführlich berichtete Humboldt von einer Eishöhle.
Wir bogen rechts vom Wege ab, um die Eishöhle zu besehen, die in 3.368 Meter Höhe liegt. Also unter der Grenze des ewigen Schnees in dieser Breite. Das Eis scheint sich hier durch seine starke Anhäufung zu halten.
Antonia Jaster beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Humboldts Aufenthalt auf Teneriffa. Sie schrieb ein Theaterstück darüber und begibt sich immer wieder auf die Spuren des Naturforschers.
Der Pik des Teides, die 3.718 Meter, wenn du dort hinaufsteigst, dann gibt es nur einen Felsen, der etwa 1 Quadratmeter groß ist und der höchste ist. Wenn du da oben stehst, sagst du, hier muss Humboldt draufgestanden haben, denn hier ist nicht mehr Platz und alles Weitere ist weiter unten.
Humboldts Expeditionsgruppe hatte große Mühe, zum Gipfel des Berges zu gelangen. Wind, Kälte und scharfe Felskanten erschwerten den Aufstieg.
Wir hatten jetzt noch den steilsten Teil des Berges, der die Spitze bildet, zu ersteigen. Wir brauchen gegen eine halbe Stunde, um einen Hügel zu ersteigen, dessen senkrechte Höhe kaum 175 Meter beträgt. Auf der Spitze angelangt, wunderten wir uns nicht wenig, dass wir kaum Platz fanden, bequem niederzusitzen. Der Wind blies so heftig aus West, dass wir uns kaum auf den Beinen halten konnten. Es war 8 Uhr morgens und wir waren starr vor Kälte.
Durch eine Lücke im Felsen stiegen sie auf den Boden des Vulkantrichters hinab. Anschließend lagerten sie am äußeren Rand des Kraters, um den Anblick von hoch oben zu genießen. Hier sammelten sie Kraft für den anstrengenden Abstieg. Einer der bekanntesten Orte auf Teneriffa, der an den Aufenthalt von Humboldt erinnert, ist der Mirador Humboldt zwischen den Städten La Orotava und Santa Ursula. Doch das Café am Aussichtspunkt ist seit Jahren geschlossen und der Mirador nicht zugänglich. Viele Reiseführer schreiben, dass Humboldt dort gestanden habe. Doch das stimmt nicht, weiß Antonia Jaster.
Am Aussichtspunkt, dem Mirador, war Humboldt nie. Dieser wurde geschaffen, um über das Orotava-Tal zu gucken, einen Ausblick über dieses Orotava-Tal zu haben, welcher sehr schön ist und wenn es nicht bewölkt ist, sieht man auch wunderbar den Teide von dort. Aber Humboldt war nie dort. Es wurde dort eine Statue aufgestellt, wo man ihn sitzen sieht und übers Tal blicken sieht. Aber wir hoffen doch, dass irgendwann das wieder mal geöffnet wird, weil natürlich alle zu diesem Humboldt-Aussichtspunkt gehen möchten und auf das Orotava-Tal gucken möchten.
Ja, und eben diese Schauspielerin, Autorin Antonia Jasta, die wir gerade gehört haben, die hat, ich will noch mal erinnern daran, ein deutsch-spanisches Humboldt-Theaterstück geschrieben. Es heißt Der Anfang einer langen Reise. Grundlage dieses Stückes sind eben die Reiseaufzeichnungen Humboldts. Und sie sagt, Humboldt ist ein guter Botschafter, Deutsche und Spanier zu vereinen, die ansonsten auf Teneriffa meist nebeneinander herleben. So, Autor des Beitrages war Helge Strömer und ich werfe noch hinterher einen Spruch von Alexander von Humboldt. Er hat gesagt, der Mensch muss das Gute und Große wollen, das Übrige hängt vom Schicksal ab. Wir wollen weiter und zwar nach Sierra Leone. Mehr als 15 Jahre nach dem Ende des blutigen Bürgerkriegs trauen sich noch immer kaum Touristen nach Sierra Leone. Dabei hat das Land das Zeug zum absoluten Geheimtipp. Wilde Berge, ausgedehnte Urwälder, Traumstrände auch. Eine halbe Stunde südlich der Hauptstadt Freetown gibt es seit einigen Jahren das erste Surfcamp des Landes. Benjamin Moskowitsch, mein Kollege, mit einer Geschichte über ein Land, das sich irgendwie immer wieder zurückkämpft.
Unbeirrbar rollen Wellen auf den weißen Strand. Palmen wiegen sich im Wind, im Schatten einiger strohgedeckter Sonnenschirme unterhalten sich Gäste bei frischen Kokosnüssen. Keine 20 Meter den Strand rauf steht Ali Sissé in einer kleinen blau gestrichenen Hütte mit Blick aufs Meer hinter der massiven Holztheke des Bure Surf Camps.
Here we prepare like grilled fish.
Wir servieren hier gegrillten Fisch, frische Hummer, Kalamari und Meeresfrüchte. Nach dem Surfen will man doch was Anständiges essen.
Gegründet wurde das Surfcamp 2012, finanziert durch internationale Spender. Das Projekt soll der Jugend eine Perspektive geben, Touristen anziehen, Geld in die Dorfgemeinschaft bringen. Ein Community-Projekt.
Das Geld, das wir hier verdienen, wird aufgeteilt. 25% geht an die Community. 25 weitere werden ins Equipment und die Aufrechterhaltung des Betriebs investiert. Und 50% geht an die Angestellten.
Das Surfcamp ist auch der Versuch, das Land in eine bessere Zukunft zu führen, die Schrecken der Vergangenheit endlich hinter sich zu lassen. Tommy Davis ist einer der Gründer des Camps. Der 47-Jährige erinnert sich noch gut an den Bürgerkrieg, der 1991 über das Land hereinbrach und erst 2002 endete.
It's about 4 o'clock in the morning. When we wake up during that time, we run by the side of the beach because, you know.
Es war etwa 4 Uhr morgens, als wir von Schüssen geweckt wurden. Wir sind sofort runter zum Strand gerannt.
Erzählt Tommy Davis, während er den Strand entlang schlendert.
Ich zeige euch jetzt, wo wir uns während des Krieges versteckt haben. Wir mussten hier über diesen Fluss und dann sind wir weiter zum Friedhof.
20 Minuten laufen wir den Strand entlang. Davis erzählt von seiner Familie, von den 3 Kindern. Irgendwann biegt er rechts ab, steigt die Böschung hoch, schiebt ein paar Zweige auseinander und taucht ein ins Dickicht des Waldes.
Das hier ist der Friedhof. Wir haben hier Löcher gegraben, Stöcke drüber gelegt, die Äste mit Blättern und Stofffetzen bedeckt und uns darunter versteckt.
Um uns her ist der Urwald, alles ist zugewuchert, von den Löchern aus dem Bürgerkrieg ist längst nichts mehr zu sehen. Aber auch Gräber sind in dem Dickicht nicht auszumachen. Dabei ist der Friedhof noch in Benutzung, erklärt Davis. Allerdings werden die Ruhestätten nicht markiert. Die Toten werden einfach in dieser bestimmten Ecke des Waldes begraben.
Während des Krieges haben uns die Toten beschützt. Wir können sie nicht sehen, aber sie sehen uns und passen auf uns auf.
Während wir im Dickicht auf dem Friedhof stehen, erzählt Davis,
31 Tage haben wir uns auf dem Friedhof versteckt.
Ein Leben in Angst. Aber das Leben geht weiter.
In unserer Zeit auf dem Friedhof wurden auch Kinder geboren. Mitten im Krieg ein Baby zu sehen, was für ein Gefühl. Wir haben gesungen und getanzt. Wir haben rumgekauft und Joints geraucht. Wir wollten vergessen. Vergessen, dass wir uns hier auf dem Friedhof vor dem Krieg verstecken.
Die Erinnerung weckt gemischte Gefühle.
Ich habe viele Freunde verloren, Brüder und Schwestern.
Aber es gibt auch die andere, die vielleicht verwirrendere Seite.
Manchmal vermissen wir den Krieg. Das Leben war irgendwie intensiver. Trotz all dem Morden und Töten haben wir gelacht und Witze gemacht.
Dabei waren die Schrecken des Krieges allgegenwärtig. Im Wald und in den Bergen lauerten die Rebellen, zogen mordend durch die Dörfer. Und vor der Küste lagen Kriegsschiffe der Marine und schossen wild ins Landesinnere. Eines Tages, erzählt Davis, habe er im Dorf etwas einkaufen wollen und sich gerade noch rechtzeitig im Gebüsch versteckt, als die Rebellen kamen. Sie packten den Shopbesitzer. Langärmlich oder kurzärmlich? So die zynische Frage der Rebellen.
Wenn du Longsleeves gesagt hast, haben sie deine Hand hier abgeschnitten. Und wenn du Shortsleeves gesagt hast, hier.
Sagt Davis und fährt sich mit der Handkante über den Oberarm und das Handgelenk.
Oh my God, I've seen them officially. I don't want to die that moment. And then God makes them, they don't see me.
Doch all das ist lange her, Horror der Vergangenheit. Durch das Dach des Waldes blitzt die Sonne, die Meeresbrandung weht zu uns herüber.
You know, so our country is very peaceful.
Heute ist unser Land friedlich. Wir wollen nicht, dass die Menschen Angst vor Sierra Leone haben. Das Land hat sich verändert.
Tatsächlich hat sich Sierra Leone zurückgekämpft, entwickelte sich bald zu einem der sichersten Länder in Westafrika. Die Wirtschaft florierte. Doch dann schlug Ebola zu und setzte das Land wieder auf Null. Zurück im Surfcamp treffen wir Kadiatou Kamara. Die 22-Jährige ist die erste und bislang einzige Surflehrerin des Landes.
Als Ebola unser Land getroffen hat, das war furchtbar. Aber jetzt ist auch das vorbei. Jetzt hoffen wir, dass die Menschen zurück nach Sierra Leone kommen. Wer Surfunterricht will, ist herzlich willkommen.
Bislang kommen vor allem Mitarbeiter westlicher Hilfsorganisationen an den Wochenenden hierher. Touristen gibt es kaum. Dennoch ist das Surfcamp ein Erfolg. Die Arbeit ist für die Jugendlichen hier in Burin nicht nur ein Weg aus der absoluten Armut, sondern auch ein Fenster zur Welt.
Seit ich in den Surfclub gekommen bin, hat sich mein ganzes Leben verändert. Ich habe Surfen gelernt, unterschiedliche Menschen verschiedenster Herkunft getroffen. Bevor ich herkam, konnte ich nicht mal Englisch. Surfen hat unendlich viel in meinem Leben bewegt.
I'm so happy, I'm so excited.
Bürgerkrieg und Ebola? Sierra Leone hat eine leidvolle Vergangenheit. Aber irgendwie sind die Menschen hier immer wieder aufgestanden, haben von vorne angefangen, haben sich zurückgekämpft. Ein Land voller Hoffnung. Ein Land, das Hoffnung macht.
Ich hoffe, dass ich eines Tages zu internationalen Wettbewerben eingeladen werde und mein Land als einzige weibliche Surferin vertreten kann. Ich will Sierra Leone auf die Weltkarte der Surfspots bringen.
So that is my wish, that is my dream.
Julia Sarr, eine bekannte Sängerin aus dem Senegal, haben wir gehört. Ja, vorher Benjamin Moskowitsch hat berichtet aus Sierra Leone und er erinnerte damit gleichzeitig daran, dass vor 17 Jahren der Bürgerkrieg dort endete. Es war einer der blutigsten und sinnlosesten Konflikte dieses Kontinents. Über Jahrtausende hinweg wurden in Irland viele Sagen übermittelt und es gibt zahlreiche Orte, die eine mystische Aura umgeben und eng mit diesen Erzählungen verbunden ist das sogenannte kleine Volk aus der Anderswelt. Und einige von diesen aus dem kleinen Volk werden wir jetzt gleich kennenlernen. Also wir machen uns auf, nach Irland zu reisen.
Thank you.
Eine irische Komposition aus dem späten 18. Jahrhundert auf der Harfe gespielt. Bei einer Reise durch Irland stolpert man über Straßenschilder mit dem Hinweis, dass hier Kobolde die Straße überqueren. Kobolde und Fairies waren und sind fester Bestandteil des Alltagsglaubens und Aberglaubens der irischen Bevölkerung. Die streng gläubigen Iren können diese Anderswelt mit ihrem christlichen Glauben vereinbaren. Die Entstehungsgeschichte der Fairies geht zurück auf Zeiten des jüngsten Gerichts, als die Guten zu Gott und die Bösen in die Hölle verbannt wurden. Da gab es Wesen, welche man in unwirkliche Regionen verbannt hat, in die Pflanzenwelt, die Felsenwelt, in die Gewässer und in die Luft. Dorothea Brummerlo unterwegs in der sagenhaften Welt des sogenannten kleinen Volkes.
Unterwegs auf Barra Peninsula im Südwesten Irlands. Auf dieser Halbinsel findet man neben vielen prähistorischen Spuren wie Steinkreisen und Hügelgräbern auch Spuren des kleinen Volks, erklärt Peter Bernhard und führt hinter sein Haus.
Also hier war das. Wir wollten die Plattform für den Gastank direkt hier vorne machen.
Sein Bauvorhaben hat der Deutsche, der seit 30 Jahren hier lebt, wie auf dem Lande üblich, seinem Nachbarn Paddy erzählt.
Ich glaube, eine ist abgebrochen. Eine war hier, eine hier und hier und da oben. Siehst du? Und da oben, hier dieser Felsen, auch dieses Ding. Also eins, zwei, drei und dann warst du drin. Und Paddy meinte, da baust du nichts vor, denn diesen Pad haben auch die Fairies benutzt. Und wenn du die blockierst, sind die sauer.
Der englische Begriff Fairy schließt alle Arten von Kreaturen in der irischen Mythologie ein. Kobolde, Feen, Elfen und vieles andere mehr. Die Fairies sind in dieser Gegend noch tief im Bewusstsein der Leute verankert, erklärt der 72-jährige Peter. Man achtet, respektiert sie und vor allem verbaut man nicht ihre Wege.
An vielen Häusern, so heißt es, sind besondere Fairy-Paths, also Wege, wo die Fairies ihren Weg haben. Und den darf man nicht zubauen. Wenn das der Fall ist, dann fühlen die sich belästigt und machen dann so viel Schabernack. So Unfälle und dann bricht sich einer vielleicht ein Bein und fällt vom Gerüst. Und das nervt dann die Leute so, dass sie abbrechen.
In einem solchen Haunted House finden auch Nachmieter keine Ruhe mehr, erzählt Mary Madison, die in der Nähe eines solchen Spukhauses wohnt, das an andere Leute vermietet wurde.
Als die zu Bett gegangen sind, haben die Türen geschlagen, die Fenster geklappert. Der Mann hat eines Nachts die Tür zugenagelt, sodass die Fairies die Tür nicht öffnen konnten. Und mitten in der Nacht zog starker Wind auf. Die Tür flog auf. Da haben sie gepackt und sind abgereist.
Jedes Feld in Irland erzählt eine Geschichte. Über jeden Berg gibt es eine Legende, jeder Fluss ist gesäumt von Sagen. Geschichten zu erzählen ist die nationale Kunstform Irlands. Und die beherrscht Mary Madison. Die 78-Jährige beginnt eine Geschichte über Selkies, diesem Mischwesen aus Mensch und Robbe. Nicht weit von hier soll ein junger Mann gelebt haben, der eines Tages beim Fischen sah, wie die Robben aus dem Meer kamen und ihre Felle ablegten. Darunter erschienen wunderschöne Frauen. Der Bursche versteckte das Fell einer Schönen, sodass diese nicht mehr zurück ins Meer konnte. Die Jahre vergingen, 5 Kinder wurden geboren. Eines Tages entdeckte die älteste Tochter das Fell, zeigte es ihrer Mutter. Die zog es über und verschwand ins Meer.
Als ihr Mann von der See zurückfuhr, verfolgte ihn die ganze Zeit eine Robbe, deren Augen ihm bekannt vorkamen. Und als er an Land seine Kinder alleine sah, wusste er sofort, dass sie ihr Fell gefunden hatte. Nun musste er sich selbst um seine Kinder kümmern, fragte sich, wie er das schaffen soll. Aber immer, wenn er morgens aufgestanden war, hatte die Robbe schon viele Fische für ihn auf den Felsen platziert.
But every morning he get up. The seal would leave plenty fish on the rocks for him.
Are we all here? Yes. You are all very welcome to the National Leprechaun Museum.
Im National Leprechaun Museum in Dublin begrüßt Storytellerin Lenny die Besucher im Entertainment-Stil. Das Museum widmet sich der irischen Folklore mittels Storytelling. Die ersten Informationen auf der Reise in die Anderswelt kommen vom Band.
This is Ireland, island of myths and legends. Our stories rooted in reality and steeped in fantasy.
Nach der Einführung in die irische Welt der Sagen und Mythen, in die Heimat von Kobolden und anderen Fabelwesen, erzählt Lenny über ihre berühmten Vorgänger.
Und wenn der Shanachie, das irische Wort für Storyteller, zu dir kam, um Geschichten zu erzählen in dein Haus, warst du die Kim Kardashian des Tages.
Leider, so Lenny, waren die Geschichten traurig und deprimierend, ähnlich dem irischen Wetter, und am Ende starben immer alle. So kam der Leprechaun ins Spiel, der am Ende des Regenbogens nach dem Regen mit einem Topf voller Gold auf clevere Leute wartete. Das Archiv der National Folklore Collection Dublin ist als eines der größten Archive für mündliche Tradition und Kulturgeschichte in Europa anerkannt und sammelt Folklore und Volksbräuche aller irischen Gemeinschaften, erklärt Claire Duen. Die Archivarin versucht zu erklären, woher der Glaube an die übernatürlichen Wesen kommt.
Es gibt Theorien, dass das kleine Volk von den ersten Menschen in Irland abstammt. Es gibt die Idee, dass sie spirituelle Wesen waren. Es fällt mir wirklich schwer, hier eine verlässliche Antwort zu geben. Es ist wohl eher der Versuch, das Unerklärbare zu erklären, die Natur zu verstehen und einen Sinn daraus zu ziehen.
Claire hat Informationen zum Changeling, dem Wechselbalg, herausgesucht.
Und wir glauben, dass man damit den plötzlichen Kindstod erklären wollte. Zu der Zeit war die Sterberate der Kinder sehr hoch. Das war schockierend und für die Eltern sehr schwer zu verstehen. Und deshalb ist die Idee gewachsen, dass sie eigentlich gar nicht tot waren, sondern von Feen geholt wurden.
Um Hintergrundinformationen geht es bei Kevin Woods nicht, wohl eher um Spaß. Mit den Besuchern steigt er hinab in die Welt der Leprechauns und Fairies. Der nach eigenen Angaben letzte Leprechaun-Flüsterer Irlands schließt umständlich das Vorhängeschloss auf.
You're not nervous, are you? Go back, go back, go back, go back. Go back.
We can go in now.
Sichtlich zufrieden über seinen Scherz erzählt er den Besuchern, dass er vor vielen Jahren in den Carlingford-Bergen Leprechauns gesehen, später mit einem sprechen konnte. Carrick, so hieß er, hat ihm die Geschichte der Leprechauns erzählt. Die traurige Erzählung endet, ganz in Storyteller-Manier, damit, dass nach der Auswanderungswelle die Iren nur noch ans Geld dachten und den Geist der Leprechauns vergessen haben. Damit verschwanden auch die Seelen, sodass heute nur noch 236 Leprechauns existieren. Kevin musste etwas tun. Er hatte es Carrick versprochen.
I lobbied the EU for 6 years.
Ich habe die EU über 6 Jahre genervt. Dann ist es mir gelungen, die Leprechauns als humane Wesen anerkennen zu lassen. Seit 2009 stehen die Leprechauns unter der EU-Habitat-Direktive, die Flora, Fauna und wilde Tiere schützt. Das passierte auf der Grundlage, dass sie nicht sagen konnten, ob sie existieren oder nicht.
Said this young man to his love, I have waited for you night and day. You are tired and you are pale, said this young man to his love, you must never again go away. I must go away, she said, when the little cock does crow, for here they will not let me stay. Oh, but if I had my wish, my dearest dear, she said, this night would never, ever day. Oh, my pretty little cock, oh, my handsome little bird, I pray you do not crow before the day. And your comb it shall be made of the very beaten gold, and your wings of a silver so gray. But oh, this little bird, this handsome little bird, oh, he crew a full hour too soon. And my true love, she said, it is time for us to part. It is now the going down of the moon. The clay it is my bed, my true love, she said, and the shroud is my white hall and sheet. And the worms and the creeping things, they are my waiting mates. They wait upon me while I sleep.
Eine irische Ballade, der Geist der verstorbenen Frau kehrt aus dem Grab zurück ans Bett ihres Liebsten, um sich für immer zu verabschieden. Auf einer Reise in fremde Länder sollte man unbedingt einen Wochenmarkt besuchen und danach weiß man, welche Spezialitäten die Einheimischen bevorzugen. In Vietnam gibt es zum Beispiel eine Frucht, die nach verwestem Tier riecht, schmeckt aber nussig, cremig, locker. Unser Autor Philipp Eins hat in Saigon etwas noch Seltsameres entdeckt. Wieselkaffee. Und wie der erzeugt wird, ja, das ist alles andere als appetitlich.
Actually, the taste of the coffee is not as bitter as normal coffee. So at first we try without any sugar and then add as much as sugar that you need. Plus you try to smell it first.
Ich bin zu einer Tasse Kaffee mit Mr. Chin im Royal Saigon Hotel verabredet. Allerdings, es ist keine übliche Tasse Kaffee. Die schwarze Pfütze in meiner Tasse nennt sich Kopi Luwak oder auch Weasel Coffee. In Vietnam ist der eine echte Delikatesse. Die Bohne des Kopi Luwak wird nämlich aus dem Darm des Fleckenmusangs gewonnen, einer in freier Wildbahn lebenden Schleichkatze. Die Tiere fressen die Bohnen, können sie aber nicht ganz verdauen. Ein Schluck gemahlener Katzendreck zum Frühstück? Für mich schwer vorstellbar. Wohl aber für Mr. Chin. Seine Familie produziert diesen Kaffee seit 30 Jahren. Auf die Idee kam sein Vater.
He visited one of my coffee farm of one of his relative.
Er hat die Kaffeeplantage eines Verwandten besichtigt. Während dieser Zeit gab es dort Wiesel, die in den Wäldern lebten und die Bohnen aßen. Jeden Morgen ging der Verwandte also in den Wald und sammelte die ausgeschiedenen Bohnen. Ganz traditionell per Hand. Es kam nur eine kleine Menge zusammen. Mein Vater kostete den Kaffee und beschloss, ein Geschäft daraus zu machen.
Mittlerweile betreibt die Familie von Mr. Chin eine Farm, auf der sie 200 Schleichkatzen regelmäßig eine Mischung aus Geflügel und Kaffeekirschen vorsetzt. Die halbverdauten, ausgeschiedenen Bohnen werden gewaschen, gemahlen und an Luxushotels in Vietnam verkauft, so wie das Royal Saigon Hotel, in dem wir uns gerade treffen. 1.000 US-Dollar kostet das Kilo. Die Nachfrage ist groß, aber echter Wieselkaffee ist schwer zu bekommen.
Let's say we put in one kilo of ripe coffee.
Wenn wir ein Kilo Kaffeebohnen an die Wiesel verfüttern, können wir nur 10-15% der Ausscheidungen weiterverwenden. Wir können die Tiere auch nicht das ganze Jahr durchfüttern. Der Ertrag an Wieselkaffee ist also recht gering. Wir produzieren auf unserer Farm gerade mal eine Tonne pro Jahr.
Und wie schmeckt er nun, der Kaffee aus dem Katzendarm? Ich rieche, trinke und schmecke recht normalen, sehr milden Kaffee. Das, sagt Mr. Chin, ist das Geheimnis. Durch Verdauungsenzyme im Darm der Schleichkatze werden die Kaffeebohnen vor der Röstung fermentiert, so wie eine gute Zigarre. Der Kaffee aus dem Katzendarm. Einfach nur ein Hype? Keine Ahnung. Für mich reicht morgens jedenfalls weiterhin ganz normaler Kaffee aus der Maschine. Dem kann auch Mr. Chin eine Menge abgewinnen.
Normalerweise trinke ich morgens Kaffee mit Kondensmilch. Das trinke ich jeden Tag. Den Wieselkaffee trinke ich nur zu besonderen Anlässen. Er ist auch einfach zu teuer, um ihn jeden Tag zu trinken. Wenn Freunde oder die Familie zusammenkommen, dann ist es okay.
Ein vietnamesisches Volkslied über einen entflogenen Vogel. So, ich muss das Studio räumen. Andrea Stopp wünscht Ihnen einen schönen Nachmittag und sagt auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Sonntag. Seien Sie wieder mit dabei zur nächsten Ausgabe der Reisenotizen aus Deutschland und der Welt.